So, guten Morgen miteinander. Ich bin nicht zuerst mal hier, aber zuerst mal am Sonntagmorgen für die Predigt. Es freut mich ganz fest. Ich habe mich nicht zuletzt darum gefreut, weil es hier eine halbe Stunde später anfängt als bei uns. Das heisst, ein bisschen länger schlafen. Aber es freut mich auch, weil ich den Eindruck habe, dass zwischen der EMK und zwischen der Chrishona hier ganz viel Vertrauen und Wohlwollen da ist. In diesen 5 Jahren, die ich jetzt da, knapp 5 Jahre, in Windisch Pfarrer bin, habe ich das gleich wieder erlebt und es freut mich. Es sagen ja fast alle Kirchen und Freikirchen, dass Ökumene und Allianz, die Zusammenarbeit irgendwie wichtig sind. Und ich finde, Chrishona ist eine, die das so macht, die ihren Wort lässt Taten folgen. Ich habe euch so erlebt, dass es euch wichtig ist, als Christen vor Ort wahrgenommen zu werden. Ihr setzt euch ein in der Vernetzung mit allen anderen Kirchen, ihr seid dabei bei ökumenischen Anlässen. Das sind Salz, die sich nicht im Salztopf verstecken will, sondern in der Welt, in der sein. Das freut mich sehr. Und wenn man das Christsein so im Alltag in der Welt lebt, ganz normal, kann es ja vorkommen, dass man sogar von Freunden, Nachbarn, Verwandten mal angesprochen wird auf den Glauben. Es kann ja sein, dass man über Gott und Kirche mal ins Gespräch kommt. Und dann kann es sein, dass man bei einem Thema landet, wo einem ein bisschen in Bedrängnis bringt oder wo man ein bisschen in Verlegenheit kommt. Und zwar, weil das Thema in den Gemeinden zwar irgendwie recht präsent ist, aber wir doch irgendwie nicht recht wissen, wie wir darüber reden. Wie es schon gehört, Sünde. Über das soll es in der Predigt gehen. Wenn man von Sünde redet, da wissen ja alle Bescheid. Jeder hat sofort eine Meinung oder eine Vorstellung, was Sünde ist. Da könnte man eine Strassenumfrage machen. Jeder könnte da etwas dazu sagen. Und der Stefan hat schon wunderbar gesagt, Vorstellungen gehen einfach weit auseinander. Wenn heute über Sünde geredet wird, passiert das fast immer entweder ironisch oder moralisierend. Und ich möchte diesen beiden Verständnis von Sünde zuerst ein bisschen auf die Spur kommen. Ironisch von Sünde reden meint, etwas als eine Regelverletzung zu bezeichnen, ohne es wirklich tragisch zu finden. Sünde ist so eine Missbilligung mit Augenzwinkern. Ich nenne ein paar Beispiele. Wenn jemand sehr gerne Jockey hat, kann es sein, dass man mal zu viel des Guten isst. Eine ganze Tafel vor dem Fernseher. Und dann sagt man dann, oh, heute habe ich wieder mal mit Praline gesündigt. Es gibt ganz viele Beispiele, wo Produzenten explizit werben damit, dass ihr Produkt eine süße Sünde sei. Wenn jemand innerorts mit 70 statt mit 50 fährt und verwünscht wird, sagt man, das ist ein Verkehrssünder. Oder wenn man falsch parkiert hat, ist man ein Parksünder. Wer in der Steuererklärung nicht ganz alles angibt, was er hat und entlarvt wird, dann nennt man den einen Steuersünder. Missbilligung mit ein bisschen Augenzwinkern. Zwingst beim Schocken und beim Parkieren. Und als letztes Beispiel. Wenn man von der sündigen Meile redet, wissen auch die meisten, was damit gemeint ist. Oder wenn es wer ein Buch oder ein Film mit dem Titel «Heisse Sünden» in die Finger überkommt, dann weiss ich irgendwo, was einem da erwartet. Sex und Sünde, das gehört in den Augen von ganz vielen Menschen ganz nah zusammen. Und ich habe ein Bild gefunden, wo das noch zeigt. Ein sogenanntes Wandtattoo. Also, das sind so Buchstaben, die man im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer kann, dranhängen kann zur Verschönerung. So sieht das aus. Kann man kaufen für 34,90 €. In der Schweiz habe ich es nicht gefunden. Ich bin nicht dafür, dass man im Ausland einkauft. Nur so nebenbei. Item, es geht gar nicht um das. Das sind 7 wunderschöne Sachen, oder? Sex, Traum, Spiel, Liebe, Leidenschaft, Wärme, Nähe. Und zum Schluss noch Sünde. Was bitte hat es da verloren? Das bedeutet, dass das Wort hier nur noch ironisch gebraucht wird und nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung hat. Die Beispiele zeigen, dass das Wort Sünde von ganz vielen Menschen heute vor allem so verstanden wird. Ich hoffe, man kann es lesen. Sünde gleich verbotene Lust. Etwas, was man nicht sollte, aber was ja eigentlich Spass macht. Der Hagar bringt es da prägnant auf den Punkt. Das Traurige und Tragische ist, dass viele Christen gerade Sexualität ganz fest mit Sünde verknüpfen. Und das ist nicht die eigene Schuld, sondern das hat fest mit der Verkündigung und der Haltung der Kirche, vielleicht auch von uns Gemeinden, zu tun. Weil auch in der Kirche, in den Gemeinden, werden Sünde und Sex wieder ganz nah beieinander gesehen. Aber nicht ironisch und mit Augenzwinkern, sondern in dem Fall dort tot ernst und moralisierend. Kein Sex vor der Ehe, das ist, und weitere Verbote und Warnschilder, das ist meistens das Einzige, wo junge Leute in den Gemeinden zu diesem Thema gehören. Dabei ist die Bibel eigentlich überhaupt nicht körper- oder lustfeindlich. Ich möchte auf das einfach ganz kurz so eingehen, weil ich das so wichtig und auch ein bisschen traurig finde, dass die christliche Verkündigung in der Vergangenheit bis heute aus dieser schönen Sache, aus der guten Kraft von Sexualität, gegen wieder das so noch mit Sünde verknüpft hat. Und so ist es nicht verwunderlich, dass eben ganz viele Leute um uns herum unter Sünde vor allem das verstehen, wo Spass macht, aber man auch irgendwie nicht sollte. Mit dem ist etwas Trauriges und Tragisches passiert. Weil Gott wird durch das Verständnis vom Sünd quasi zum Spassverderber. Weil, so viel ist ja allen klar, Gott ist dagegen. Oder Gott ist gegen Sünd. Das weiss man, das weiss irgendwie jeder. Ob Kirchengänger oder überhaupt nicht, Gott ist dagegen. Das weiss man. Also, wenn Sünde vor allem verbotene Lust, all das, was Spass macht, ist, dann ist Gott der, der all das verbietet, was Lust macht, was schön ist. Und das ist tragisch und ja gar nicht wahr. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Gott will für uns ein Gutes, ein erfülltes Leben. Sex und Jockey in ihren verschiedenen Geschmacksrichtungen sind keine Sünden, sondern wunderbare Geschenke von Gott und er freut sich, wenn wir das geniessen. Aber es ist eine Realität, dass wir ganz fest Sünde als verbotene Lust verstehen. Wir haben aus dem biblischen Beziehungsbegriff einen Moralbegriff gemacht. Und darum reden wir häufig entweder ironisch oder moralisierend. Und damit ganz entgegengesetzt, so wie Jesus eigentlich über Sünde geredet hat. In einem war Jesus ganz klar, nämlich, dass es nicht unsere erste Aufgabe ist, als Jesus-Nachfolger die Sünde von den anderen anzuprangern. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. In Matthäus 7. Oder mit dem einprägsamen Bild. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Und im Johannes 8 lesen wir, wer ohne Zielverfehlung ist, werfe den ersten Stein. Unsere Aufgabe ist es also, in erster Linie gehen wieder uns selber zu prüfen, wo wir in unserem Verhalten Gott nicht ehr machen und unseren Nächsten nicht lieben. Trotzdem kommen wir ja nicht darum herum, von Sünde zu reden. Wir möchten ja, dass noch mehr Menschen Jesus Nachfolger werden. Und dann ist es unverzichtbar, dass die Sache mit der Sünde irgendwie thematisiert wird. Weil Sünde ist ja eine wichtige Sache. Sonst wäre nicht so viel davon geredet in der Bibel und in unseren Gemeinden. Sünde ist eine wichtige Sache, weil sie Gottes gute Absicht mit mir, mit uns Menschen kaputt macht. Ohne Einsicht, dass ich ein Sünder bin, dass wir Sünder sind, habe ich mir keinen Anteil am neuen Leben, heisst es. Wir müssen also weiterhin von Sünden, von Sünder reden. Aber ich glaube, wir müssen neu buchstabieren, was der Sünde ist und was nicht und wie wir davon reden können. Warum? Ich glaube, es ist schon ein bisschen deutlich geworden, weil die Menschen um uns herum etwas anderes unter Sünde verstehen als wir. Und wohl, weil wir selber als Christen vielleicht manchmal nicht ganz das Verständnis haben, wie es Gott eigentlich gemeint hat. Das Wort Sünde erklärt heute überhaupt nicht mehr, sondern muss selber ständig erklärt werden. Mir ist das Anliegen und ein Wunsch, dass wir zu diesem Thema Sünde wieder ein bisschen sprachfähig werden. Und noch einen anderen Weg kennen als ironisieren, so ein bisschen auf witzige Art augenzwinkern zu brauchen oder moralisieren und herablassend zu gebrauchen. Die Predigt ist ein Versuch in diese Richtung. Zum Thema Sünde wieder ein bisschen sprachfähiger zu werden. Und ich bin mir bewusst, dass jetzt in den verbleibenden 10 Minuten lang nicht alles zu diesem Thema sagen kann. Ich möchte mich auf einen Bedeutungsaspekt konzentrieren, der sich auf einen Sündenbegriff im Neuen Testament stützt. Es gibt mehrere Worte für Sünde. Im Neuen Testament ist der häufigste und wichtigste Begriff Hamartia. Auf Altgriechisch heisst er Hamartia. Und er bedeutet Verfehlung. Ah ja, das war auch noch. Sündigen heisst also verfehlen. Der Luther übersetzt das häufig noch so. Ein Ziel verfehlen. Und ganz spannend ist, dass das biblische Wort für Sünde, Hamartia, aus dem Sportbereich, genauer aus dem Bogenschießen stammt. Wenn man nämlich mit dem vielen Bogen gezielt hat und nicht getroffen hat, hat man gesagt, Sünde, Hamartia. Das heisst einfach, Ziel verfehlt, hast nicht getroffen. Musst noch mal. Und genau das Wort aus dem Bogenschießen wird für die Sünde verwendet im Neuen Testament. Der Stefan hat sich bereit erklärt, das zu veranschaulichen. Und ich bitte dich mal, da auf die Zielscheibe zu schiessen. Okay, also. Ist jetzt fast ein bisschen zu gut gewesen, hä? aber trotzdem bist du ein Sünder. Ein Hamartaner. Hamartia würde das Publikum beim Wettkampf schreien oder Ziel verfehlt. Es ist einfach nicht getroffen. Das ist Sünde. Das ist Sünde. Hat nichts damit zu tun, ob er ein guter oder schlecht ist, aber er hat gesündigt, indem er das Ziel nicht getroffen hat. Und wir alle treffen das Ziel immer wieder nicht. Jetzt bin ich schneller als die Leinwand fast. Im Römerbrief heisst es, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Also das, was Stefan da passiert ist, das trifft auf jeden Menschen zu. Wir treffen nicht in die Mitte. Und genau der Satz, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, kann man jetzt so wieder auf die erwähnten zwei Arten verstehen. Die einen hören oder sagen, nobody is perfect. Easy, passiert ja jedem, oder? Wo ist das Problem? Damit nehmen wir Gott nicht wirklich ernst. Andere aber moralisieren das Wort von Paulus im Römerbrief und deuten so. Alle Menschen sind böse und schlecht. Ich denke, ihr Kirche gehört am Ende, alle Menschen sind böse und schlecht. Und bei unseren Freunden und Arbeitskollegen, die würden dann sagen, nobody is perfect. Wo ist das Problem? Eigentlich ist es in der Bibel nur eine sachliche Feststellung. Jeder Mensch verfehlt das Ziel, schreibt der Paulus. Jeder Mensch trifft mit seinem Reden, mit seinem Tun und mit dem, was er nicht tut, nicht dorthin, wo er sollte. Nicht ins Ziel, das ihm, das uns vorgegeben ist. Und was denn genau das Ziel, das Zähne ist da, das hat Jesus eigentlich ganz genial zusammengefasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber ein zweites ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist das Ziel, das uns Menschen vorgegeben ist. Gott mit allem, was wir haben, zu lieben und unseren Mitmenschen, unseren Nächsten, wie uns selber. Und wenn wir nicht so handeln, verfehlen wir das Ziel, sündigen wir. Wenn wir also von einem Sünder reden, ist damit nicht ein moralisch schlechter Mensch gemeint, sondern einer, der das Ziel verfehlt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das immer noch ein bisschen falsch im Kopf. Wenn mir jemand sagt, das passiert eigentlich nie, weil wir reden nicht so, aber wenn mir jemand würde sagen, Rudi, du bist ein Sünder, dann würde ich mich sofort ein bisschen schlecht fühlen und denken, oh, dann würde ich hören innerlich, Rudi, du bist ein schlechter, böser Mensch. Vielleicht hätte ich es ganz anders, das wäre schön. Aber bei mir ist das so ein bisschen so drin. Aber es ist nicht das, was die Bibel mit diesem Wort eigentlich meint, dass ich ein schlechter, böser Mensch bin. Sondern ich muss lernen, den ursprünglichen Sinn wieder zu hören. Wo heisst, Rudi, du verfälschst das Ziel. Du bist ein von Gott geliebter und angenommener Mensch. Ein wertvoller, in Gottes Ebenbild geschaffener Mensch. Aber du verfälschst das Ziel. Sünde ist kein Moralbegriff, sondern ein Beziehungsbegriff. Es geht darum, dass Gott uns ein gutes Ziel für unser Leben vorgegeben hat. Ein Ziel, das unser Leben in Fülle ermöglicht, aber wir zielen und treffen daneben. Wir verfallen der Sünde, wir handeln nicht so, wie es gut wäre. Warum ist das so? Warum treffen wir daneben? Die Antwort, die wir ganz weit vor in der Bibel lesen können, ist, dass der Mensch ganz grundsätzlich von Gott abgewendet hat. Vielleicht, Stefan, kannst du auch noch mal irgendwie dich ein bisschen abwenden von diesem Ziel mit Bogen und... Ja, man muss mal aufstellen. Genau, kannst du mal noch in die Richtung zielen. Ach so, beschreibt uns die Bibel die Lage vom Mensch. Die Adam und Eva Geschichte zeigt uns die Grundsünde, nämlich das Misstrauen gegenüber Gott. Er misstraut da dem guten Ziel, das Gott gibt und sagt, das ist nichts, da drauf zu schiessen. Das kann es nicht sein. Er wendet sich von Gott ab. Adam und Eva haben gefunden, all da die wunderbaren Sachen, die da vor sind, das ist nichts. Ich will lieber der eine Apfel, Frucht da. Und darum werden wir aufgefordert, die Bibel durch das Bang uns zu bekehren. Man kann zwar auch so probieren, auf die Zielscheibe zu schiessen, kannst du ja mal versuchen. Es ging vielleicht schon gar nicht, aber Gott lässt uns ein, uns zu bekehren. Ja genau, nimm dich nochmal einen. Und wieder, Bekehrung ist nicht irgendwie etwas Moralisches oder so, wo wir von einem schlechten zu einem guten Mensch werden oder so, sondern Bekehrung meint, wir richten unser Leben einfach neu auf das Ziel, auf Gott aus. Bitte bekehr dich doch, Stefan. Wunderbar, schieß nochmal. Oi, wunderbar. Die Bekehrung, die Neuausrichtung, die haben wir durch Jesus ganz einfach geschenkt bekommen. Wir haben es nötig, umzukehren und die Versöhnung anzunehmen, wo Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat. Jesus hat für uns das perfekte Leben gelebt, ins Ziel getroffen und er schenkt uns das. Er schenkt uns seine, wie sagen wir, diese Punktenkarte auf der Zielscheibe. Er ist der, der uns wieder ausrichtet auf Gott. Aber auch dann kann es passieren. Beim Stefan ist es jetzt nicht passiert. Hey, frisch bekehrt, da ist man motiviert. Tack, da trifft man. Aber auch dann, als auf Gott ausgerichteter Mensch, passiert es gleich wieder, dass man daneben trifft. Man hat auch, wenn man ausgerichtet ist auf das Ziel, relativ viel Spannweite für links und rechts zu sündigen, das Ziel zu verfehlen. Darum sollen und dürfen wir uns immer wieder bekehren. Das griechische Wort für Bekehrung meint Metanoia und meint Neudenken, Umdenken. Bekehrung ist einerseits eine einmalige Sache. Der Stefan hat sich bekehrt, hat sich neu auf das Ziel, auf Gott ausgerichtet. Aber gleichzeitig ist Bekehrung etwas, was immer wieder passieren soll. Immer wieder sollen wir uns neu auf das Ziel ausrichten. Bis man 100-jährig ist, wie der Emil Ramsauer. Gang wieder braucht es kleine Bekehrungen, kleine Neujustierungen auf das Ziel. Wir haben vielleicht noch ein bisschen Zeit. Stefan, darf ich dich noch einmal bitten, daneben zu schiessen. Daneben. Super. Jetzt, Moment, schnell, genau. Wie fühlt sich das an, daneben zu schiessen? Mir würd's ärgern. Es macht keinen Spass. Und das ist die Brücke zum Anfang. Sünde wird allgemein als das verstanden, was Spass macht, aber man irgendwie nicht sollte. Und doch finde ich, dass ein wunderbares Bild, daneben treffen macht keinen Spass. Sündigen macht keinen Spass, sondern, jetzt darfst du noch als Schluss mit einem guten Gefühl können, den Gottesdienst beenden. Danke, dass du dir so zur Verfügung stellst, nochmal das Ziel zu treffen. Jetzt wird's Super, also, das ist gut. Sündigen macht keinen Spass. Aber das Ziel treffen, das macht Freude. Wenn wir gehen wieder auf Gott und auf sein Leben in Fülle fokussiert sind, werden wir immer häufiger auch das Ziel treffen. Und das Ziel treffen, das erfüllt mit echter Lebensfreude. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich finde es schwierig, von Sünden zu reden. Weil das Wort in unseren Köpfen so viel negative Bedeutungen hat. Oder auch viel von der Ernsthaftigkeit verloren hat, vielleicht bei unseren Freunden und Nachbarn. Und doch finde ich, du hast uns eigentlich ganz gut erklärt und vorgemacht, wie wir über Sünden reden. Nicht moralisierend, nicht ironisch, sondern einfach sachlich feststellen, dass Sünde das ist, wo wir nicht dorthin treffen, wo du uns vorgibst. Und ich bitte dich für uns, wo wir immer wieder daneben treffen, dass du uns hilfst, uns auf dich auszurichten. Und dass wir das erleben, dass es Freude macht, so zu leben, wie du es dir wünschst. Ich bitte dich für alle hier innen, die eher Mühe haben im Moment und finden, ein Leben als Christ ist schwierig, ist anstrengend und ist lustlos. Bitte, dass du ihnen neu begegnest und ihnen neu zeigst, ihnen hilfst erfahren, dass sie sich selber lieben, der Mitmensch lieben und dir lieben Freude macht. Bitte, dass du immer wieder uns lässt bekehren, lässt umdenken, lässt neu denken, dass du uns packst, so dass wir irgendwie mehr ganz ausgerichtet sind auf dein Ziel. Hilf uns, wenn wir mit unseren Freunden und Nachbarn, mit Leuten um uns herum reden und wenn das Gespräch auf Sünde kommt, dass wir da die rechten Worte finden. Dass wir weder moralisieren noch verharmlosen, sondern dass du uns dann die rechten Worte, die rechte Haltung gibst, für zu erklären, was du damit meinst. Danke, bist du mit uns. Amen.